Wir sind ja eben bei dem spannenden Thema vom Gebet dran. Da, wo der Martin nochmal angetönt hat, eben da so mit den Dienstglocken, oder? So das Leben als Christ ist Leben in einem Luxushotel. Ich kann mir von Gott alles wünschen. Er tut mir alles servieren. Probiere es aus. Meine Erfahrung ist, es funktioniert nicht. Gott ist nicht mein Gango. Und das ist auch gut, weil ich glaube, ich würde vor Gott auch ein bisschen den Respekt verlieren, wenn er immer gerade alles zack, 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 Susi, was hättest du gern? Und dann ist er von mir auf den Knie. Und dann stimmt es nicht mehr. Das Verhältnis ist verkehrt. Die Bibel sagt uns etwas anderes. Die Bibel sagt uns, wir leben in einem geistlichen Kampf. Christsein ist nicht einfach etwas, das immer nur schön gerade ausläuft. Ich würde eher sagen, je älter sie wird, umso mehr merke ich, es sind wirklich überall Kämpfe, es sind Anstrengungen nötig, es gibt Auseinandersetzungen. Eben, es ist schön, Zweifelden, kurz bevor ich dort weggegangen bin, die haben auch Lobpreisleiterinnen gesucht und Musiker und Sänger und Sängerinnen. Und sie haben dann gesagt, dass sie ein Casting machen. Also man konnte sich anmelden zum Vorsingen und zum Vorspielen. Und die Besten haben sie genommen. Ihr merkt, in dieser Situation sind wir nicht. Für mich ist es wichtig, dass wir jetzt sagen als Gemeinde, Gott, wir möchten gern, dass du uns Menschen schenkst in die Gemeinde, die über die Fähigkeiten verfügen. Gott, wir möchten das. Und wahrscheinlich, gut, vielleicht tue ich jetzt da Gott Unrecht, aber wahrscheinlich stehen nicht am nächsten Sonntag schon 5 Leute da, tun sich bei mir vorstellen und ich kann dann auslesen, welcher von denen das am besten in unser Team reinpasst. Sondern ich glaube, das ist tatsächlich noch ein bisschen der Kampf. Kannst du mir das Bild wieder geben? Das ist zurückgespickt. Gut. Und auch bei anderen Sachen. Vielleicht bist du herausgefordert mit deiner Gesundheit und du merkst, da geht nicht einfach weg. Ich muss dranbleiben. Oder du siehst Schwierigkeiten in deinem eigenen Leben oder im Leben von jemandem, der dir lieb ist oder jemand aus der Gemeinde und sagst, Gott, das möchte ich unbedingt, dass sich das ändert. Und dann ist es wirklich wie ein Kampf. Und dann ist es nicht einfach bling bling und wenn es nicht passiert, ist es mir auch gleich, sondern dann bist du vielleicht wie der Soldat da, der sagt, Gott, unbedingt, wir brauchen deine Hilfe, wir brauchen dein Eingreifen. Und dann kommt Gebet wie nochmal eine neue Dimension über. Eben, ich glaube, das Leben ist eher so wie auf dem Bild. Jetzt möchte ich euch aber noch etwas Neues reinnehmen, vielleicht etwas, was für euch so unbekannt war, wie Quitte mit Salz. Ich habe den Geschmack immer noch ein bisschen im Maul, ich finde das ganz spannend. Die Frage ist, sollen wir beten beim Bibellesen? Vielleicht habt ihr ja mal die Anleitung vom Bibellesenbund. Dort ist Punkt 1, beten und am Schluss betet man nochmal, oder? Und zwischendrin kommen die verschiedenen Schritte. Ich habe etwas Spannendes entdeckt in der Bibel, selber beim Bibellesen. Die Frage ist nämlich auch, was ist denn das Ziel vom Bibellesen? Ein paar von euch die würden sagen, ja, Bibellesen, das ist eine Pflichtübung. Das soll man und muss man halt als Christ. Und wie es so ist mit Pflichtsachen, die machen einem manchmal mehr oder weniger Freude. Und eben alles, was nur eine Pflicht ist, da lässt man dann vielleicht auch weg. Man könnte auch sagen, ich lese die Bibel, damit ich die biblischen Gedanken besser kennenlerne. Und das ist wichtig. Ich glaube, wir müssen wissen, auf welchem Fundament beruht unser Glaube. Unser Glauben ist ja nicht einfach eine Religion, wo jeder sich seine eigenen Ideen macht und dann lebt man gemäss dem. Das wäre eher so die typische esoterische Ansicht in der heutigen Zeit. Sondern als Christen, da sagen wir, die Bibel ist unser Fundament und was die Bibel uns sagt, das gilt auch für unseren Glauben. Aber ich glaube, es ist eben noch viel mehr. Ich glaube nämlich, Bibellesen soll das Ziel haben, dass ich nicht nur weiss, wie Gott denkt, was er will, sondern dass ich auch so mit meinem Leben, mit meinen Umständen, mit meinen Mitmenschen, so mit ihnen umgang, wie es Gott beabsichtigt hat. Dass ich in die gleiche Richtung denke, wie Gott denkt. Dass ich in die gleiche Richtung fühle und auch in die gleiche Richtung handeln. Und das können wir nur herausfinden durch das Wort Gottes. Im Psalm 119, das ist ja das längste Kapitel in der Bibel. Und spannend ist, das längste Kapitel in der Bibel handelt über die Bibel. Über das Wort Gottes. Und ich kann jetzt mit euch nicht den ganzen Psalm 119 durchanschauen. Wir wären noch lange da. Aber ich möchte ein paar Sachen rausnehmen. Mir ist das aufgefallen. Da heisst es im 18. Vers, öffne mir die Augen. Gell, wenn du morgen früh die Bibel lest und noch ganz müde bist, bedeutet das nicht, dass du sagst, Gott, öffne du mir die Augen, dass ich überhaupt lesen kann. Wenn du ein Abendsport-Bibelleser bist, dann bedeutet es auch nicht, Herr, hilf mir, die Augen aufzuhalten, damit ich jetzt noch etwas kann lesen, sondern es geht hier um etwas viel Tieferes. Es geht nämlich darum, dass Gott selber uns beim Bibelesen, und das ist spannend, dass er uns beim Bibelesen nämlich etwas Verborgenes soll aufdecken. So, dass ich nachher wie geöffnete Augen dafür habe. Und schaut einmal, für was soll Gott uns die Augen öffnen? Warum betet der Psalmist das? Er sagt, damit ich die Wunder erkenne, die dein Gesetz enthält. Ich habe hier den Bibeltext richtig abgeklopft. Ich wollte wissen, um was geht es jetzt hier ganz genau? Da geht es eigentlich darum, dass ich etwas Wunderbares entdecke, etwas Außergewöhnliches oder auch etwas schwer Begreifliches. Etwas, was für den Menschen unerwartet, unmöglich oder außergewöhnlich erscheint. Wenn wir ohne geöffnete Augen an einen Bibeltext herangehen, sehen wir gerade auf die Oberfläche. Wir sehen gar nicht, was für eine Dimension etwas denn wirklich auch hat. Weil da, wo Gott in Gottes Wort steht, das ist nicht nur verwunderlich, sondern wir können es eigentlich gar nicht wahrnehmen als Mensch. Weil da haben wir es mit den Sachen von Gott zu tun. Männer finden es manchmal schon schwierig, Frauen zu verstehen. Frauen haben es doch ein bisschen einfacher, weil vielleicht Männer ein bisschen einfacher gestrickt sind, wer weiß. Aber jetzt auch noch Gott können zu verstehen, das ist ganz eine andere Dimension. Wie wollen wir das von uns aus überhaupt können? Und wenn Gott mit uns redet durch sein Wort, gehen wir gleich als Menschen dran an. Und wir brauchen dort die Hilfe von Gott, dass er uns das eben richtig zeigen kann. Ohne den Heiligen Geist können wir es nicht sehen. Ohne den Geist Gottes fehlt uns schlicht und ergreifend das Mittel dazu. Vielleicht erinnert ihr euch, Jesus hat mit den Pharisäern ab und zu so ein bisschen Konfrontationen gehabt. Und da hat der Pharisäer öfters gesagt, habt ihr denn nicht gelesen, das? Die Pharisäer haben es garantiert gelesen. So vielleicht wie du und ich die Bibel lesen. Nein, wahrscheinlich noch viel intensiver. Die haben ganze Kapitel, die haben ganze Bücher von der Bibel auswendig können. Und Jesus muss den Pharisäern sagen, habt ihr es denn nicht gelesen? Habt ihr es denn nicht gemerkt? Habt ihr es nicht gesehen? Und ich glaube, das Problem haben wir manchmal auch, dass wir nicht wirklich wahrnehmen, was dort steht. Wenn ich ein Interview gemacht hätte vor dem Gottesdienst, wann hast du das letzte Mal die Bibel gelesen? Dann hättest du mich nicht anlügen dürfen, das ist nicht so eine tolle Geschichte. Aber dann wär's doch vielleicht in den Sinn gekommen, dass du das letzte Mal die Bibel gelesen hättest. Und dann hätte ich dich gefragt, und was hat dich an dem Bibeltext begeistert? Und wenn es dir so geht wie mir oft, dann hätte ich gesagt, ja, also gerade so begeistert, aus den Socken gehauen, hat mich jetzt nichts. Vielleicht ist das auch der Grund, warum dass du nicht so oft in der Bibel lesest, weil das eben wirklich nicht etwas ist, wo du sagst, wow, cool, jetzt habe ich etwas. Ich habe gehört von einem Mann, der hat sein Leben Jesus anvertraut und hat dann angefangen, die Bibel zu lesen. Und jedes Mal, wenn er etwas entdeckt hat, ist er zu seinem Nachbarn gegangen und gesagt, hey, weißt du, was in unserer Bibel drin steht? Voll Begeisterung. Und ich glaube nicht nur, weil es neue Gedanken waren für ihn, sondern weil er irgendwo gemerkt hat, wow, da steckt mehr drin. Und ich bin mir sicher, ihr habt die Erlebnis auch schon gemacht beim Bibel lesen, oder? Mir manchmal durch die Bibel im Posthof oder im Gipfeli treffen, bin ich manchmal heimgegangen und habe gedacht, wow, jetzt haben wir echt etwas, wir haben etwas entdeckt. Ist vorher schon dort gestanden, ich habe es auch schon gelesen. Wow, hey, das müssen wir jetzt auch jedem erzählen. Und ich glaube, um diese Geschichte geht es. Es geht nicht darum, dass ich etwas aus der Bibel herauslese, wo gerne nicht drinsteht. Von dem reden wir nicht. Auch nicht von irgendeiner Sonderoffenbarung, wo irgendjemand hat, wo sich so gerne der Apostel Paulus und der Herr Jesus sich würden wundern darüber, was wir jetzt da herausgefunden haben. Es geht gar nicht um das. Sondern es geht darum, plötzlich zu merken, das ist es. Ich bin wieder dran am Lesen von vorne nach hinten. Ich bin gerade in dieser Geschichte drin, wo der Moses und der Aaron, wo sie zum Pharao gehen und dem Pharao sagen, let my people go. Go down, Moses, oder? Und ich habe mich immer gefragt, warum verstockt Gott den Pharao? Das ist doch nicht fair, oder? Und dann kommen all diese Geschichten und der Pharao will nachgehen und dann macht den Gott wieder hart und er lässt die Leute gleich nicht laufen. Ich habe das nicht verstanden. Und ganz ehrlich gesagt, wenn ich bloß das lese, dann habe ich ein Problem mit Gott. Was macht denn der mit dem Pharao? Ist das noch fair? Ist das okay? Darf Gott das? Mal gut, Gott darf alles. Aber es ist eine komische Seite von Gott, oder? Und beim Wiederlesen habe ich gemerkt, also über zweimal die gleiche Aussage bin ich jedes Mal drüber gefallen. Wisst ihr, warum hat Gott den Pharao verstockt? Selbst ist das eine gewesen, genau. Damit Gott sich verherrlicht, dass Gott gross rauskommt. Und es steht ganz am Anfang vom einen Kapitel, das ich jetzt gerade gelesen habe heute Morgen, damit die Hebräer merken, was für ein Gott das sie haben. Und wenn du hier dabei gewesen bist und erlebt hast, wie die Frösche überall hineinkriechen, wenn du dabei gewesen bist und das erlebt hast, dass über ganz Ägypten dunkel ist, 3 Tage und 3 Nächte lang, aber bei dir in Goschen, wo du gewohnt hast, mit deinen Schäfli und Kamel und deinen Leuten, dort war es hell gewesen. Dort hast du etwas gemerkt, wer ist mein Gott, wer ist unser Befreier? Und das war der Grund, warum Gott den Pharao verstockt hat. Gott will mir mit der Geschichte vom verstockten Pharao überhaupt nicht erklären, wie er mit Menschen umgeht, sondern es ist klar, die Leute sollen merken, wer Gott ist. Und nachher heisst es dann auch wunderschön, damit eben auch die Eltern ihren Kindern erzählen können, was sie erlebt haben mit dem Gott. Und das war ihren Gott. Eben merken Sie, so kann man über Sachen nachdenken, man kann die lesen, man kann die erzählt bekommen. Aber das ist das Wunderbare in dem Text. Dass ich schnell, was mein Gott kann, und nicht bloß mir überlege, weiss ich am Schluss alle Plagen, kommt jetzt Ungeziefer vor den Heuschrecken oder so. Ah, das ist gar nicht so wichtig. Aber wer mein Gott ist. Und ich gehe ganz anders in meinen Alltag hinein, wenn ich weiss, wie mein Gott ist. Logisch, das andere Problem kann ich nicht lösen, warum das Gott das Herz vom Pharao verstockt hat. Aber ich merke, es ist wirklich kein Thema in dieser Geschichte. Das Thema ist, dass Gott gross rauskommt, dass er sich verherrlicht und dass er uns zeigt, was für eine Macht das er hat. Und es bringt euch und es bringt mir viel mehr, wenn ich weiss, wie mächtig das Gott ist, wie wenn ich wüsste, warum er den Pharao heute verstocken durfte. Merkt ihr, das Wunderbare, Wunderbares zu sehen im Gesetz. Gesetz im Psalm 119 wird die Bibel, das Wort Gottes, mit verschiedenen Begriffen bezeichnet. Eins davon heisst Gesetz. Gesetz heisst aber Torah. Torah hat die 5 Bücher Mose meinen. Oder auch die Weisung. Die Weisung, da wo Gott sagt. Oder die 5 Bücher Mose im Speziellen. Und eben, der Psalmist, der hat noch nicht das ganze Alte Testament gehabt. Der hat angefangen, die grossartigen Sachen in den 5 Büchern Mose zu sehen. Also ich bin froh, habe ich das Neue Testament, kann ich über Jesus lesen und habe den Paulus. Das finde ich nämlich oft wow. Deine Zusagen sind für mich wie Gaumenfreuden. Ja, sie sind süßer noch als Honig. Komisch, hä? Gott möchte, dass etwas passiert, wenn wir die Bibel lesen. Dass wir etwas erleben. Etwas wie eine Gaumenfreude. Etwas wie Honig. Und das ist jetzt nicht bloß ein Bild. Das ist eben dann, wenn du etwas siehst und es berührt dich ganz tief. Und es passiert etwas Übernatürliches. Wenn? Während dem Bibellesen. Spannend. Probiert das aus, eben wenn ihr euch da nicht angetraut habt, eine Quitte mit Salz, kann ich das noch verstehen. Aber wagt euch so an die Bibel an. Betet darum, dass Gott euch die Augen aufmacht. Weil dann passiert etwas Außergewöhnliches. Dann ist Bibellesen nicht einfach bloß Pflichtübung und langweilig, sondern du wirst immer wieder entdecken, wie etwas dich berührt. Ich habe jetzt ein bisschen hinterblättert, ihr seht es, wir sind jetzt im Vers 129. Dort sagt nämlich der, der das Wort Gottes gelesen hat, voller Wunder ist, was du in deinem Wort bezeugst. Der hat das erlebt. Das ist nicht bloß Theorie, der hat das erlebt. Vielleicht sagst du dir jetzt, das will ich auch erleben. Weil das ist ganz eine andere Qualität. Spannend ist aber auch, was die Folge daraus war. Darum halte ich mich von ganzem Herzen daran. Da ist eine Attraktion da, etwas, das anzieht. Jetzt habe ich mich an dem fest. Jetzt habe ich mich an dem grossen Gott fest, der einen Unterschied gemacht hat zwischen Hebräer und Ägypter. Jetzt habe ich mich an dem grossen Gott fest, wo alles kann, wo er will und das auch durchzieht. Ich habe mich an dem Gott fest, wo weiß, es gibt Widerstand beim Pharao. Wo aber auch weiß, wenn das der Zeitpunkt da ist, wo er das ganze Volk rausführt. An dem Gott habe ich fest. Vielleicht auch nicht immer denen so ganz gut. Und dann erinnere ich mich wieder daran und sage mal, da gehe ich zurück. Aber da habe ich etwas. Darum halte ich mich von ganzem Herzen daran. Im Vers 11 heißt es, auch bewahre ich im Herzen, was du gesagt hast. Wenn du etwas entdeckst, was dir so wertvoll geworden ist, gell? Ich muss dich nicht so gut kennen, ich kenne mich, vielleicht bist du mir ein bisschen ähnlich, im nächsten Moment haben wir es wieder vergessen. Du bist auf einen Schatz gestoßen in der Bibel. Wow! Und 2 Stunden später. Was war es jetzt gewesen? Vielleicht kannst du es so machen wie ich. Ich unterstreiche in der Bibel. Für mich ist die Bibel ein heiliges Buch, aber nicht so heilig, dass ich nichts drin hineinschreibe. Oder ich mache einen dicken, fetten Strich auf der Seite. Was ich aber auch mache, ist, ich schreibe mir diese Sachen auch auf. Wenn ich so etwas gefunden habe, dann will ich nicht wieder verlieren. Und dann hilft es mir vielleicht am nächsten Tag nochmal darüber nachzudenken. Man könnte diese Sachen auch auswendig lernen. Weil dann hättest du den Vorteil, dass es auch bei dir hättest, denn wenn du die Bibel nicht dabei hast. Oder ich schreibe mir sie irgendwie auf ein kleines Zettel, schob's mir in den Hosensack und nehme es immer wieder vor. Eben, das sind fremde Gedanken. Das ist nicht unser menschliches Gedankengebäude, das wir normalerweise so mittragen. Das ist etwas Fremdes, das ist etwas Heiliges, das ist etwas Göttliches. Und bis das ein Teil von uns wird, bis ich auch so denke und so fühle und so handle, muss ich, glaube ich, immer wieder darüber nachdenken. Jemand hat einmal gesagt, wir müssen Gottes Wort für Stoff wechseln. Das heisst, eigentlich in uns aufnehmen, wie zum Beispiel das Brot, das wir nachher miteinander essen. Darüber nachdenken, das muss ein Teil von mir selber werden. Und ich glaube, das passiert am besten dann, wenn ich immer wieder darüber nachdenke. Der Hebräer, er hat das Nachdenken so gemacht, dass er Teile von Gottes Wort immer wieder sich vorgeschwätzt hat. Und du kannst zum Beispiel durch deinen Tag gehen mit einem Gedanken, der Herr ist mein Hirte. Und dann wiederholst du das immer wieder. Der Herr ist mein Hirte. Und denkst darüber nach. Der Herr. Wer ist denn mein Hirte? Der grosse Herr, den ich heute Morgen gelesen habe. Wo das Volk rausführt aus Ägypten. Der Herr ist mein Hirt. Mein Hirt. Der Herr ist mein Hirt. Der Herr ist mein Hirt. Er schaut für mich. Er sorgt für mich. Er lässt mich nicht einfach nehmen und allein stehen. Der Herr ist mein Hirt. Und wenn du so anfängst, über Gottes Wort nachzudenken, dann wird das mit der Zeit ein Teil auch von deinem Denken. Und irgendwann bist du völlig überzeugt, hey, der Herr ist mein Hirt, ich habe einen grossen Gott. Aber da müssen wir wie etwas auch dazu beitragen. Weil eben schön wäre ja, wenn das Zeug gerade an mir kleben würde, oder? Zack, und jetzt hätte ich es. Also bei mir funktioniert es nicht so. Auch bewahre ich im Herzen, was du gesagt hast, um nicht gegen dich zu sündigen. Das ist zum Beispiel ein guter Grund, Gottes Wort ernst zu nehmen und aufzunehmen. Gell? Sündigen bedeutet, dass man das Ziel verfehlt. In einer schuldhaften Art und Weise gegenüber Gott, gegenüber am Nächsten und auch gegenüber uns selber. Und ich denke, in dem Sinn, weniger Böcke zu schiessen, das wäre etwas, das täte uns allen gut. Aber wenn es darum geht, das Ziel nicht zu verfehlen, ist doch eigentlich der andere Punkt auch der, dass ich das Ziel erreiche. Dass ich mit Gott die Sachen bewältige, die ihm Freude machen. Wo man nachher sagen könnte, mein Leben hat sich gelohnt. Ich war mit ihm unterwegs, wir haben miteinander diese Schritte tun. Übrigens im Psalm 119 könnt ihr noch ganz einen Haufen so Gebetsanweisungen lesen. Ich habe noch nicht alle studiert, weil ich will da nicht einfach bloß, aha, öffne mir die Augen, jetzt weiss ich es, abgehakt, sondern ich will das auch machen. Und dann bete ich auch in die Richtung, bis es ein Teil von meiner Gewohnheit wird. Aber es gibt nochmal einen spannenden Punkt, da im Vers 33, wo der Psalmbeter betet, zeig mir, Herr, den Weg. Zeig mir den Weg. Und jetzt ist spannend, vielleicht sind ihr auch so charismatisch veranlagt wie ich, dass ich immer denke, der Weg, den Gott für mich hat, den muss man mir irgendwie von extern offenbaren. Das hat die erste Linie mit Prophetie zu tun. Überhaupt nicht. Zeig mir, Herr, den Weg, wo deine Bestimmungen, ein anderes Wort für das Wort Gottes, oder man schon Gesetz hatte, Bestimmungen, wo deine Bestimmungen vorgehen. Wenn wir die Bibel lesen, Gott uns die Augen aufmacht, werden wir den Weg sehen, wo wir gehen sollen. Nein, dort drin wird nicht stehen, wer du sollst heiraten. Dort steht nicht, und du sollst Eva heiraten. Steht dort nicht so. Aber die Bibel zeigt uns zum Beispiel, auf welche Rahmenbedingungen dass ich achten soll. Ob ich jetzt meine Eva heiraten soll oder ob das vielleicht eben nicht Gottes Weg ist. Die Bibel wird dir auch nicht sagen, welches deine nächste Arbeitsstelle ist. Aber die Bibel wird dir zeigen, welches sind die Rahmenbedingungen. Und aufgrund von diesen Rahmenbedingungen, zusammen mit dem, wie du mit Gott darüber redest, wird er dir den spezifischen Weg auch zeigen. Zeig mir, Herr, den Weg, wo deine Bestimmungen vorgehen. Wir haben es schon da drin. Und alles, was prophetisch von außen her kommt, prüfen wir sowieso an Gottes Wort. Und wenn alles, was ich denke oder jemand anders mir sagt, wenn das Zeug nicht mit Gottes Wort übereinstimmt, kann ich es vergessen. Weil dann ist es vielleicht einfach eine nette, interessante oder eben auch keine gute Idee gewesen vom anderen. Der Psalmist, der nimmt sich aber etwas schon vor, er sagt, Gott, wenn du mir den Weg zeigst, dann will ich ihn gehen bis an mein Ende. Und ich glaube, das ist etwas, wo Gott gern hat, wenn wir sagen, Gott, zeig du mir, weil ich will nicht einfach bloß neugierig sein und das nachher in den Wind schlagen, sondern zeig du es mir, ich möchte mich in die Richtung bewegen. Ich möchte diesen Weg gehen. Oder da auch so etwas Spannendes. Gib mir Einsicht. Lass mich tiefer schauen, damit ich mich an dein Gesetz halte. Vielleicht lese ich irgendetwas und es kommt mir einfach komisch vor. Ich verstand nicht, warum dass ich das machen soll. Ganz ein bekanntes Beispiel. Jemand hat dir Unrecht getan. Jemand ist da richtig an den Karren gefahren. Das Gesetz das Wort Gottes. Die Bibel sagt uns, dass ich jetzt soll vergeben. Warum soll ich dem vergeben? Der hat er ja mit voller Absicht gemacht. Und der bittet mich nicht einmal um Vergebung. Warum soll ich vergeben? Ich verstand dich, dass du so reagierst. Geht mir nämlich genau gleich. Wenn ich nicht weiss, dass es eigentlich mir gut tut, dass ich irgendwie kann loslassen, der andere kann loslassen und wieder Abstand bekomme, wenn ich nicht weiss, dass ich wieder Frieden bekomme in meinem Herz, dann werde ich wahrscheinlich am anderen nicht einfach so vergeben. Und wenn ich dann auch noch im Vater unser lese, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, dann kann ich gerade noch auslesen, ob jetzt Gott mir so soll vergeben, wie ich am anderen vergib, nämlich gar nicht oder halbherzig. Aber jeder, der das entdeckt hat mit dem Vergehen, da habt ihr eure Geschichte, erzählt die einander vielleicht. In dem Moment, wo du entdeckt hast, vergeben bedeutet nicht, dass ich sage, der andere hat mir nichts Unrecht zu tun, sondern vergeben tun wir Schuld. Wenn jemand nicht schuldig geworden ist an dir, dann musst du nicht vergeben. Kein Grund. Aber wenn jemand richtig schuldig geworden ist an dir und du vergisst, dann merkst du, jetzt bin ich das los. Ich muss den anderen nicht mehr festheben und zwingen, irgendetwas. Ich komme wieder Frieden über. Ich darf mich mit meiner Biografie versöhnen. Ich darf die Sachen wieder weglegen. Eben, wer das entdeckt hat, der weiss, vergeben, das ist viel heilsamer für unsere Seele, wie wenn wir an Zeug festheben. Das ist viel besser. Und ich merke, wenn einmal jemand das noch nicht so erlebt hat, das ist ein richtiger Kampf. Und ich kann einem anderen noch so sagen, vergib, das ist das Beste, was dir passieren kann. Nein, ich will nicht. Ja. Aber wenn du das entdeckst und nachher von Gott, von Herzen befolgst, einfach weil du die Einsicht hast, ich glaube, das hilft uns. Aber auch da wieder, es ist ein Gebet. Du kannst das lesen in der Bibel, es sagt dir überhaupt nichts. Herr, schenk du mir Einsicht. Oder da, auch so etwas, was ich gemerkt habe in der Vorbereitung. Es regt mich ein bisschen auf. Da heisst es, führ mich auf dem Pfad, wo deine Gebote vorzeichnet. Bis dahin bin ich einverstanden, oder? Denn an ihm habe ich meine Freude. Wie oft hast du schon mal etwas gemacht, was Gott hat wollen, und es hat dich überhaupt nicht begeistert? Jetzt muss ich halt vergeben. Jetzt muss ich halt einen Teil von meinem Geld investieren da in die Gemeinde. Jetzt muss ich auch noch für meinen Nachbarn beten, dass er Jesus kennenlernt. Geht es euch anders? Bin ich ganz allein? Aber da heisst es etwas anderes. Da heisst, führ mich auf den Pfad, wo deine Gebote vorzeichnet, denn an ihm habe ich meine Freude. Und über das habe ich mit Gott schon seit ein paar Wochen geredet. Er sagt, Herr, das will ich entdecken. Ich will entdecken, dass das, was du mir sagst, dass mir das auch Freude macht, wenn ich diesen Weg gehe. Nicht einfach bloß Pflichtübung. Vor vielen, 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 vielen Jahren, wo ich noch in Zwiefelden gearbeitet habe, bin ich hier am See spazieren. Und dann habe ich mit Gott über ein Thema diskutiert, wo mir ein bisschen ein Problem war. Ich habe zu Gott gesagt, ich weiss, Menschen für dich zu gewinnen, das ist ein Auftrag. Evangelisation ist ein Auftrag. Mein Pech, lieber Gott, ist, dass ich Pastorin bin. Und Pastoren, die müssen mit gutem Vorbild vorangehen. Und ich will das machen, ich will evangelisieren, keine Frage. Ich weiss auch, dir sind Menschen, die Jesus noch nicht kennen, dir sind die wichtig, weiss ich auch. Du hast alles gegeben für mich und alle anderen am Kreuz, weiss ich auch, bin ich sehr dankbar dafür. Aber ich habe auch zu Gott gesagt, es ist mir, wenn es um Evangelisation geht, wie wenn ich mich immer so muss zu dieser Sache zwingen. Gell, ich habe es dann auch gemacht, wie Zeugen Jehovas, die gestern bei mir vorbeikommen sind. Ich habe dann auch zum Beispiel irgendein Programm genommen, bin auf die Leute zugegangen, habe schön meine Strasseneinsätze gemacht. Habe ich gemacht. Aber weder mit Begeisterung noch mit irgendetwas, aus reiner Pflichtübung. Und dort weiss ich am See, ich bin mit Gott im Gespräch gesetzt, Gott, ich will, dass sich das ändert. ich möchte nicht an diesen Auftrag herangehen, ständig mit einem Pflichtgefühl. Und trotzdem möchte ich das tun, was du sagst. Aber schenk du mir einen Weg, wie ich das machen kann, etwas, was zu mir passt. Und wie spannend, was bis auf den heutigen Tag passiert ist. Es macht mir wenigstens gleich viel Freude, wie mit irgendjemandem über Jesus zu reden. Letztes Jahr am Spektakel war der Marcel auch dabei, da ist der Mann im Rollstuhl. Und ich habe gefunden, ich gehe jetzt noch ein paar Leute einladen für das Spektakel, habe die Flyer genommen und Marcel hat gesagt, ich komme mit, ich helfe mit. Und dann sind wir spazieren miteinander. Und dann hat Marcel mir ein bisschen erzählt von Leuten, die ihm echt Mühe machen. Und es ist auch nicht schön, was er erlebt. Und dann habe ich gesagt, ich habe einen grossen Vorteil, weil ich Pastorin sage. Weil wenn jemand aus der Gemeinde, aus dem CCP, sich so verhalten wie die Leute ihm gegenüber, dann könnte ich die Leute auf die Seite nehmen und könnte sagen, Manuel, du kommst ja auch ab und zu da in den Gottesdienst. Also so wie du dich verhaltest, das ist nicht das, wie Jesus uns das sagt. Und so habe ich dann, also Manuel, mit ihm habe ich kein Problem. Und so habe ich Marcel können sagen und habe ihm können erklären, warum das Jesus für uns der Maßstab ist und warum das sehr wichtig ist auch für mein Leben und dass es da eben eine Beziehung zu Gott gibt, wo man kann haben und die Leute im CCP, die haben diese Beziehung zu dem Jesus und darum hören sie auch, darum verändert sich auch ihr Leben. Klammern, hoffentlich mehr und mehr zum Guten, Klammern zu, habe ich Marcel nicht gesagt. Aber wir auch selber herausfinden, dass Christen noch nicht fertig sind, sobald er mal ein bisschen länger mit uns zusammen wäre. Aber ich habe gemerkt, so Zeug macht mir Freude. Und es ist für mich nicht, ah, was soll ich jetzt Marcel sagen über Jesus, irgendetwas muss ich, weil Jesus will ja, dass man... Nein, heute macht mir das mega Freude. Und ist für mich auch kein Problem mehr. Ist nicht mehr ein Susi, du musst Vorbild sein. Aber es hat damit zu tun, dass Gott mir da einfach auch Einsicht in gewisse Sachen geschenkt hat. Auch mein Herz verändert hat. Nimm doch die Sachen, die für dich so Pflichtübung sind. Eben zum Beispiel da mit dem Gehen. Gell? Paulus sagt, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Herr, ich schmeiß jetzt mein Nötli in die Kollekte, weil ich muss. Nein! Schenk du mir die Freude dazu, mach du mir die Augen auf. Und dann plötzlich zeigt dir vielleicht Gott, was er durch deine Gaben kann tun, damit jemand anders vielleicht etwas Riesiges erlebt. Es gibt ein Lied, das wir einmal den Kindergottesdienstmitarbeiter vorlaufen lassen. Und in dem Lied geht es darum, dass in meinen Himmel gekommen ist. Und im Himmel ist er begrüßt worden von Jesus. Und dann ist gar nicht lang gegangen, ist ein junger Mann zu ihm gekommen und hat gesagt, hey, ich möchte dir Danke sagen. Und der Mann hat gesagt, du mir? Ich kenne dich gar nicht. Mal. Wo du Sonntagsschullehrer gsi bist, bin ich in deiner Klasse gsi. Und jedes Mal, bevor die Stunde fertig war, hast du mit uns gebetet. Und an einem Tag, an einem Sonntag, habe ich das Gebet gebetet und Jesus ist in mein Herz gekommen. Und das ist der Grund, warum ich da bin. Und dann heisst es in dem Lied, dass dem Mann ein paar Tränen übers Gesicht gelaufen sind, oder? Und dann sind weitere Leute gekommen und haben gesagt, dank dir bin ich heute da. Okay, dich kenne ich wirklich nicht. Magst du dich noch erinnern, wo der Missionar zu eurer Gemeinde gekommen ist? Und er hat erzählt von den vielen Leuten, die Hunger haben. Und als das Kessel durch die Reihe durchgegangen ist, hast du etwas gegeben. Das Geld, das ist mir zu gut gekommen. Ich konnte eine Schulausbildung machen. Dort habe ich von Jesus gehört. Jesus ist in mein Leben hineingekommen. Dank deiner Gabe bin ich heute da. Und so gibt es dann noch ein paar so Geschichten, oder? Und wenn wir das wie dürfen sehen, dann entwickle ich vielleicht plötzlich Freude zum Gehen oder zum Investieren, zum jemandem nach dem Gottesdienst mein Ohr zu leihen, vielleicht zum mit jemandem zusammen zu beten. Um jemandem vielleicht auch bei etwas zu helfen, ganz praktisch. Und dann ist es nicht Pflichtübung, als Christ muss man halt auch noch, sondern es fängt an Freude zu machen. Weil da wäre ja eigentlich das, wie es sich Gott gedacht hat. Nochmal ein gutes Gebet. Lenk mein Herz. Ich weiss nicht, ob ihr das ein bisschen beobachtet mit diesen selbstfahrenden Autos. Ich habe da immer ein bisschen komisches Gefühl, wenn ich mir denke, ich müsste da reinsitzen und das Auto muss dann selber entscheiden, überfährt er jetzt die Katze oder die Leute auf dem Trottoir, wenn es bloß noch die beiden Optionen gibt, oder bremst es dann einfach so fest, dass es mich irgendwo in eine Scheibe hineinknallt. Wow. Also das selbstlenkende Zeug, das ist mir unheimlich. Und da habe ich gemerkt, auch unser Herz braucht Lenkung. Es braucht einen Chauffeur. Lenk mein Herz zu dem, was du in deinem Wort bezeugst. Meine Gedanken beim Bibellesen, irgendwo nehmen. Lenk du mein Herz dorthin? Oder überhaupt, lenk du mein Herz zu deinem Wort? Eben seit ein paar Wochen merke ich, es ist echt eine Freude, ich entdecke echt coole Sachen in Gottes Wort. Aber am Morgen aufzustehen, meinen Kaffee zu holen und anzusitzen, hey, kann ich da störrisch sein. Ich habe aber Gott sei Dank einen Bibelleseplan. Der führt das Ganze durch die ganze Bibel durch, aber bloß an 25 Tagen. Also im Januar konnte ich 6 Mal kneifen und habe dann am Schluss gleich alles geschafft. Das heisst, das Alte Testament musste ich mega nachholen, aber für das ist ja dann der Sonntagnachmittag auch etwas Gutes. Aber ich habe gemerkt, mein Herz hat Tendenzen und mein eigenes Herz, das sucht nicht in erster Linie da, wo Gott will und sein Wort. Eben, vielleicht sind ihr schon länger mit Gott unterwegs und für euch ist das alles Schnee von gestern, betet für mich, ich brauche das noch ganz fest. Und eben, lenk mein Herz zu dem hin, wo du in deinem Wort bezeugst. Und das andere ist auch spannend. Und halt's fern von selbstsüchtigem Streben nach Gewinn. Und ich glaube, das ist vielleicht bloß ein Beispiel. Luther sagt, Habsucht, Habgier und so weiter, oder? Aber mir geht's mehr darum, dass eben Gott unser Herz auch fernhalten soll. Eben dort, wo ich merke, das habe ich vielleicht gar nicht so im Griff. Ich habe mich selber nicht so gut im Griff. Und mein Innerste, da geht manchmal weg und manchmal geht es dann übers Maul und zum anderen und dann tut es mir mega leid. Und das wäre doch ein Gebet, das wir von unserem, zu unserem Gebet dürften machen. Oder jetzt komme ich da in die Schlussrunde. Ich habe bloß nachher noch einen halben Vers. Ja, halte meine Augen davon ab. Ganz ehrlich, können wir denn nicht mit unseren Augen, können wir denn nicht über unsere eigenen Augen gut bestimmen? Der Psalmist sagt, ich brauche da Gottes Hilfe. Heb meine Augen von dem ab, nach trügerischen Dingen Ausschau zu halten. Und wisst ihr, warum ist das ein gutes Gebet? Wir wissen nicht immer, was trügt. Wir wissen nicht immer, was für Katz ist. Manchmal laufen wir in etwas rein, engagieren wir uns für irgendetwas und das kostet bloß einen Haufen unnötige Kraft. Ich meine, keiner von uns hat die Freude, eben du kaufst dir irgendwie etwas Schönes und das Ding ist nach 5 Minuten kaputt. Ha, ein Montagsfernseher. Das gibt es wahrscheinlich nicht. Aber irgendetwas. Oder du lässt dich auf eine Sache ein, auf ein Engagement ein, und irgendwann findest du raus, ist alles für die Füchse. Und ich glaube, etwa ein Traum, der auch geplatzt ist, hätte vielleicht nicht müssen sein, wenn Gott uns davon hätte können abhalten können. Aber nein, ich habe es besser gewusst, ich brauche doch Gott nicht, ich muss doch nicht wissen, was er in seinem Wort sagt. Sie sind ja selber gross, oder? Aber ich denke, das ist ein gutes Gebet. Weil ehrlich gesagt, ja gut, eben, wenn ihr mal so alt sind wie ich, dann wisst ihr, der Leerlauf haben wir genug gehabt. Und jetzt ist noch spannend. So hört der Vers auf. Schenk mir neue Lebenskraft, indem du mich auf deinen Wegen führst. Merkt ihr, wo wir Energie auch verpuffen können? Und ich meine jetzt nicht, ich kämpfe, wo Gott auch möchte, dass wir uns darin engagieren. Eben, machen wir jetzt nicht den Fehler, dass wir sagen, wenn wir auf Gottes Weg gehen, dann läuft alles immer easy. Ist nicht so. Gottes Weg könnte ganz viel auch von uns fordern. Aber da gibt es neue Lebenskraft. Da verpuffen wir nicht etwas, auf eigene Wege. Ich habe mir geschrieben, eigene Wege können unnötig viel Kraft kosten. Und merkt ihr, eigentlich ist es gut, wenn Gott uns seinen Weg zeigt. Eigentlich ist es gut, wenn Gott uns die Augen aufmacht. Eigentlich ist es gut, wenn wir die wunderbaren Sachen in Gottes Wort entdecken. Eigentlich ist es gut, wie wir sagen, nimm uns an der Hand und führ du uns. Eigentlich ist es etwas, was so gerne Freude machen könnte. Und dazu möchte ich euch ermutigen. Tönt doch beten beim Bibellesen. Vater im Himmel, du lässt uns in keinem Aspekt von unserem Leben allein. Und da ist so etwas Gutes. Du zeigst uns in deinem Wort, wer du bist. Du zeigst uns in deinem Wort auch, welchen Weg wir gehen sollen. Und du gibst uns neue Kraft, wenn wir auf dich hören und wenn wir dich ernst nehmen und wenn wir Schritt tun in deine Richtung. Ich möchte dich bitten, dass du uns die wichtigen Gebetsanliegen für unser eigenes Leben, dass du die uns aufs Herz legst. Dass wir das beten, was wir auch in der Bibel sehen können, was sich wirklich auch lohnt. Und wenn wir das nächste Mal die Bibel aufmachen, jeder von uns, dann möchte ich dich bitten, dass du uns die Augen aufmachst und dass wir die wunderbaren Sachen in deinem Wort entdecken dürfen, die uns Freude machen, die uns motivieren, auch das zu tun, was du uns gesagt hast. Und danke, schenkst du uns das Licht. Danke, zeigst du uns den Weg. Danke, gibst du uns die Freude an dir und an deinem Tun und an deinem Wort. Vielleicht wieder ganz neu. Amen.